Als mir bewusst wurde, was geschehen war, ging der Passant, der mir das Leben gerettet hatte, schon auf dem Fußgängerstreifen davon. Eine Gestalt in grauem Mantel. Ich blieb atemlos und wie angewurzelt stehen. Im trügerischen Regen konnte ich erkennen, dass mein Retter auf der anderen Straßenseite stehen geblieben war und mich beobachtete. Es war der dritte Polizist, Palacios. Eine Mauer von Verkehr rauschte zwischen uns hindurch, und als ich wieder hinschaute, war Palacios nicht mehr da. Ich schlug den Weg zu Bea ein, unfähig, noch länger zu warten. Ich musste mich unbedingt an das wenige Gute in mir erinnern, das, was sie mir gegeben hatte. Ich hastete die Treppe hinauf und blieb atemlos vor der Tür der Aguilars stehen. Kräftig ließ ich den Klopfer dreimal gegen die Tür fallen. Beim Warten wappnete ich mich mit Mut und mir wurde bewusst, wie ich aussah, nass bis auf die Knochen. Ich strich mir die Haare aus der Stirn und dachte, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn Senor Aguilar erscheint, um mir die Beine zu brechen und den Schädel einzuschlagen, dann am besten gleich. Erneut klopfte ich und kurz darauf hörte ich Schritte näher kommen. Das Guckloch ging ein wenig auf, ein dunkler, argwöhnischer Blick beobachtete mich. »Wer ist da?« Ich erkannte die Stimme Cecilias, eines der Dienstmädchen der Familie Aguilar. »Ich bin's, deine Sempere, Cecilia.« Langsam ging die schwere Tür auf. »Guten Tag, Cecilia. Ist Bea da?« »Senorita Bea ist nicht da. Sie ist vor etwa 2 Stunden mit den Herrschaften zum Arzt gegangen.« »Zum Arzt? Ist sie krank?« »Ich weiß es nicht, Senorito. Und Tomas, ist der zu Hause?« »Ja, Senorito. Kommen Sie herein, ich melde Sie an.« Ich trat in die Diele und wartete. Ich glaubte, in der Ferne Tomas Stimme zu hören, und dann Schritte, die näher kamen. Die Gestalt, die auf der Schwelle zur Diele erschien, war abermals das Dienstmädchen. »Senorito Tomas sagt, er sei sehr beschäftigt und könne Sie jetzt nicht empfangen.« »Hast du ihm gesagt, wer ich bin? Deine Sempere?« »Ja, Senorito. Er hat gesagt, ich soll Ihnen sagen, Sie sollen gehen.« Auf dem Rückweg in die Buchhandlung erkannte ich das stoische Bild der diensttuenden Wache davor. Als ich mich Don Federico Flavias Uhrmacherei näherte, sah ich, dass der Inhaber auf der Schwelle seines Ladens stand, um den Wolkenbruch zu beobachten. »Daniel, komm rein, dein Auftrag ist fertig.« Ich sah ihn verständnislos an. Er blickte mir fest in die Augen und lächelte. Ich nickte bloß und folgte ihm hinein. Drinnen reichte er mir eine kleine Packpapiertüte. »Geh gleich wieder raus. Der Hans Wurst da, der die Buchhandlung überwacht, hat uns nicht aus den Augen gelassen.« Ich guckte in die Tüte hinein. Sie enthielt ein Büchlein mit Ledereinband, ein Messbuch. Das Messbuch, das Fermin in den Händen gehalten hatte, als ich ihn zum letzten Mal sah. Während mich Don Federico auf die Straße zurückschob, verschloss er mir mit einem ernsten Nicken die Lippen. Draußen setzte er wieder seine heitere Miene auf und sagte laut: »Und denk dran, überdrehe die Krone nicht, wenn du sie aufziehst, sonst springt sie wieder raus, ja?« »Keine Bange, Don Federico, und vielen Dank.« Ich ging mit einem Knoten im Magen davon, der sich mit jedem Schritt, den ich dem Polizisten vor der Buchhandlung näher kam, mehr zusammenzog. Als ich an ihm vorbeiging, grüßte ich ihn mit derselben Hand, in der ich Don Federicos Tüte trug. Er schaute sie mit unbestimmtem Interesse an. Ich wischte hinein. Mein Vater stand noch immer hinter dem Ladentisch, als hätte er seit meinem Weggang keine Bewegung gemacht. Bekümmert schaute er mich an. »Hör zu, Daniel. Wegen vorhin. Mach dir keine Sorgen. Du hattest recht.« »Du zitterst ja.« Ich nickte, worauf er die Thermoskanne holen ging. Das nutzte ich, um das kleine WC im Hinterraum aufzusuchen und mir das Messbuch anzuschauen. Fermins Notiz flatterte wie ein Schmetterling durch die Luft und ich fing sie auf. Die Nachricht war in winziger Schrift auf ein beinahe durchsichtiges Stück Zigarettenpapier geschrieben, so dass ich es ins Gegenlicht halten musste, um sie zu entziffern. »Lieber Daniel, glauben Sie kein Wort von dem, was die Zeitungen über den Mord an Nuria Montfort schreiben. Es ist wie immer reiner Schwindel. Ich bin gesund und wohlbehalten und an einem sicheren Ort versteckt. Versuchen Sie nicht, mich zu finden oder mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Vernichten Sie diese Notiz, sobald Sie sie gelesen haben. Sie brauchen sie nicht zu verschlucken. Es reicht, wenn Sie sie verbrennen oder zerreißen. Ich werde mich mittels meiner Erfindungsgabe und der guten Dienste Dritter im Bunde mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte geben Sie das Wesentliche dieser Botschaft verschlüsselt und mit aller Diskretion meiner Liebsten weiter. Unternehmen Sie nichts. Ihr Freund, der dritte Mann, FRDT.« Eben wollte ich das Blatt noch einmal durchlesen, als jemand an die WC-Tür klopfte.
»Darf man eintreten?«
fragte eine unbekannte Stimme. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, zerknüllte ich das Zigarettenpapier und steckte es in den Mund. Ich spülte und nutzte das Rauschen von Leitungen und Spülkasten, um das Papierkügelchen hinunterzuschlucken. Als ich die Tür öffnete, erblickte ich das kriecherische Lächeln des Polizisten, der noch vor Augenblicken vor der Buchhandlung gestanden hatte.
»Verzeihen Sie, ich weiß nicht, ob es wegen dem Regen ist, den ich den ganzen Tag höre, aber ich muss mal dringend, um es so zu sagen.«
»Aber selbstverständlich«, sagte ich und ließ ihn durch. »Fühlen Sie sich wie zu Hause.«
»Vielen Dank.«
Der Polizist, der im Licht der Glühbirne wie ein Wiesel aussah, schaute mich von oben bis unten an. Sein Kloakenblick fiel auf das Messbuch in meinen Händen.
»Ohne irgendwas zu lesen geht es bei mir einfach nicht«, sagte ich. »Genau wie bei mir. Und dann heißt es, die Spanier lesen nicht. Borgen Sie es mir.«
»Da oben auf dem Spülkasten ist die letzte Empfehlung des Nationalen Kulturrats. Damit liegen Sie goldrichtig.« Ich ging in mein Zimmer, legte mich aufs Bett und bald übermannte mich die Müdigkeit. Als ich erwachte, dämmerte durch die beschlagenen Scheiben grau der Morgen herein. Ich zog mich warm an, mit halbhohen Stiefeln. Dann ging ich leise auf den Gang hinaus, tastete mich durch die Wohnung und glitt auf die Straße hinaus. In der Ferne leuchteten schon die Lichter der Kioske. Ich kaufte die erste Ausgabe des Tages. Eilig blätterte ich mich durch die Seiten zu den Todesanzeigen. Nuria Montforts Name stand unter einem Kreuz und ich spürte, wie mir die Augen flackerten. Die Beerdigung fand an diesem Nachmittag auf dem Friedhof des Montjuic statt. Auf einem Umweg ging ich wieder nach Hause. In meinem Zimmer setzte ich mich an den Schreibtisch und zog den Füllfederhalter aus seinem Etui. Ich nahm ein weißes Blatt Papier und wünschte mir, er möchte mich lenken. Doch in meinen Händen hatte er nichts zu sagen. Umsonst suchte ich nach den Worten, die ich Nuria Montfort anbieten wollte, aber ich war unfähig, irgendetwas zu schreiben oder zu empfinden. Kurz vor 3 Uhr nachmittags stieg ich auf dem Paseo de Colón in den Bus, der mich zum Friedhof des Montjuic bringen sollte. Vor dem Friedhofseingang stieg ich aus. Ich atmete tief durch und ging hinein. Kurz danach konnte ich in der Ferne die um das Grab herum angezündeten Gaslaternen sehen. Ein halbes Dutzend Menschen standen vor einem aschfarbenen Himmel. Ich beschleunigte meine Schritte und blieb stehen, sobald ich die Worte des Priesters vernehmen konnte. Der Sarg, eine Kiste aus unpoliertem Pinienholz, lag auf dem Lehm. Auf ihre Schaufeln gestützt bewachten ihn 2 Totengräber. Ich betrachtete mir die Anwesenden. Der alte Isaak, der Aufseher des Friedhofs der vergessenen Bücher, war nicht zur Beerdigung seiner Tochter gekommen. Ich erkannte Nuria Montforts Etagennachbarin, die unter Kopfschütteln weinte. Neben ihr stand eine etwa 40 Jahre alte Frau, die einen Blumenstrauß trug. Sie weinte lautlos und mit zusammengepressten Lippen, den Blick vom Grab abgewandt. Ich hatte sie noch nie gesehen. Etwas abseits der Gruppe befand sich in seinem grauen Mantel, den Hut auf dem Rücken, der Polizist, der mir am Vortag das Leben gerettet hatte, Palacios. Er schaute auf und beobachtete mich einige Sekunden, ohne mit der Wimper zu zucken. Die blinden, sinnentleerten Worte des Priesters waren das Einzige, was uns von der schrecklichen Stille trennte. Ich betrachtete den mit Lehm besprenkelten Sarg und stellte mir vor, wie Nuria Montfort drin lag und merkte nicht, dass ich weinte, bis die Unbekannte in Grau zu mir trat und mir eine Blume aus ihrem Strauß gab. Ich blieb stehen, bis sich die Gruppe zerstreute und die Totengräber auf ein Zeichen des Priesters ihre Arbeit zu verrichten begannen. Ich steckte die Blume in die Manteltasche und ging, unfähig, das Lebewohl auszusprechen, das ich mitgebracht hatte.